Bibelheise.
Stellt euch mal Religion als eine Art Zuckerwatte vor, nach welcher der Mensch greift, darüber die Augen schließt, an den Zähnen lutscht, die Hand hebt, mit dem Stuhl schaukelt.
Hier ist Carlos Waldo. Herzlich willkommen auf unserer Bibelreise. Jetzt fest anpacken, liebe Hörer, denn die Bibelreise kommt, um uns aus der Monotonie wachzurütteln. Weiter geht es mit noch einem Abschnitt der Briefe aus dem Gefängnis. Der Brief an die Kolosser schließt mit Kapitel 4 und Professor Louis Sayong behandelt heute das Thema Familie, Gemeinde und Gesellschaft. Die größte Herausforderung für den modernen Menschen ist, das Gleichgewicht in einer Welt, in der die moralischen und geistlichen Werte verkümmern, zu wahren. Liefern wir unserer Umgebung einen guten Beitrag? Sind wir Salz der Erde und Licht der Welt? Lasst uns zusammen sehen, was in der Tat Christ zu sein bedeutet.
Ja, liebe Hörer, wir wissen doch sicher recht gut, dass wir beim Reden über das neue Leben in Christus und das christliche Zeugnis vielen Leuten begegnen, die Wert auf diese Dinge legen und zugeben, dass sie sehr wichtig sind. Tatsache aber ist doch, dass die Echtheit unseres Christentums sich erst bei der Prüfung unserer Haltung als Diener Gottes und Leute, die den christlichen Glauben ernst nehmen, mitten in unseren Lebensumständen erweist. Was sind das denn nun aber für Lebensumstände? Ja, wohl, das ist es, die Familie. Die Familie ist der Ort, an dem wir mit unserem Wesen kein Theater spielen können. In der Familie offenbart der Alltag die Wahrheit über uns. Die Familie ist also der Ort, an dem unser Christentum sein wahres Gesicht zeigt. Damit kommt dann Kapitel 3, Vers 18 ganz praktisch auf diese Fragen zu sprechen, indem er sagt, ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie es sich für Leute gehört, die im Herrn leben. Das Neue Testament kennzeichnet immer wieder die wirklich gesegnete Frau als eine, die ihrem Mann nicht respektlos gegenübertritt. Sie missachtet ihn nicht, sie will nicht sozusagen die Lage beherrschen. Diese Frau achtet ihren Mann und seine geistliche Führung über sie, denn das ist für solche, die im Herrn leben, angemessen, sagt das Wort hier. Und so, wie es eine Familienprüfung für die Frau gibt, nämlich ihre Fähigkeit, auf ihren Mann zu hören, gibt es auch eine Prüfung für den Mann. Viele Männer drängen die Frau in den Hintergrund, achten sie nicht, sind unempfindlich für die weibliche Eigenart und manche handeln, als ob eine Frau genauso wie ein Mann reagiert. Das ist aber nicht richtig. Deshalb, ihr Männer, liebe ein jeder seine Frau und erbittere sie nicht. Männer, die ihre Frau kritisieren, gehen zu hart gegen sie vor und misshandeln sie unangemessen. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat, heißt es im Paralleltext im Epheserbrief, soll der Mann auch seine Frau lieben. Was nun die Kinder betrifft, spricht Vers 20 eine sehr deutliche Sprache. Die Worte im Kolosserbrief sind sehr einfach, direkt, sachlich und ohne Umschweife. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Ich weiß nicht, ob das hier ganz klar ist, aber man soll wirklich den Eltern in allem gehorchen, denn das gefällt dem Herrn. Vielleicht scheinen unsere Eltern nicht besonders intelligent und zeitgemäß zu sein, aber wir sollen sie ehren und auf das hören, was sie zu sagen haben. Für die Eltern wiederum gilt, dass sie ihre Kinder nicht reizen sollen, um sie nicht zu entmutigen. Das wäre jene Haltung von Eltern, die ihre Kinder überfordern, bis ihnen die Geduld ausgeht und sie die Lust zum Leben verlieren. Vorsicht, Väter, sanft anpacken. Vorsicht, Mütter, immer langsam. Man darf nicht einfach fordern und die Kinder auch nicht maßlos reizen. Insofern ist die Familie Punkt Nummer 1 zur Prüfung eines Christen. Dabei bleibt es aber nicht. Wir haben ja auch unsere Beziehungen außerhalb der Familie. Wir leben in der Familie, der Gemeinde und der Gesellschaft. Wir haben schon eine Menge über die Beziehungen in der Gemeinde gesagt und dann hat sich Paulus an die Familie gewendet. Nun soll es auch um unsere Beziehungen in der Gesellschaft gehen. So sagt Paulus ab Vers 22, Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht nur, um ihnen zu gefallen, wenn sie euch beobachten, sondern mit aufrichtigem Herzen, weil ihr den Herrn fürchtet. Alles, was ihr tut, tut von ganzem Herzen, wie für den Herrn und nicht für die Menschen, und im Bewusstsein, dass ihr vom Herrn mit dem Erbteil belohnt werdet. Ihr dient Christus, dem Herrn. Wer ungerecht handelt, wird Ungerechtigkeit ernten, und dabei gibt es keine Ausnahmen. Diese Worte sind sehr nützlich für Leute, die außer Haus arbeiten. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähnelt hier einigermaßen dem zwischen Herren und Sklaven. Wir müssen die biblische Anleitung befolgen. Wer für einen Herrn arbeitet, hat ihm zu gehorchen und sich recht zu verhalten. Ebenso heißt es in Kapitel 4, Vers 1, ihr Herren, gebt euren Sklaven, so wie es heute die Arbeitnehmer ihren Angestellten geben sollen, was recht und billig ist, und bedenkt dabei, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Wir sollen unser Christentum sowohl zu Hause wie in unserem Alltag in der Gesellschaft ausleben, wo immer wir uns befinden. Denn dort haben wir Gelegenheit, das Licht Gottes in uns leuchten zu lassen. Weiter bringt der Text in Kapitel 4 abschließende Grüße und letzte Anweisungen, die wir auch in diesem äußerst wichtigen Brief des Apostels Paulus beachten sollten. Vers 2 lautet: Pflegt das Gebet, seid wachsam und dankbar. Betet auch für uns, dass Gott eine Tür für unsere Botschaft öffnet, damit wir das Geheimnis Christi verkünden können, um deswillen ich in Gefangenschaft bin. Betet darum, dass ich es offen verkünden kann, wie es meine Aufgabe ist. Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden und nützt gründlich alle Gelegenheiten. Eure Rede sei allezeit angenehm und mit Salz gewürzt, so dass ihr einem jeden die rechte Antwort geben könnt. Paulus wünscht den Fortschritt des Evangeliums. Paulus war ein Diener Christi, sowohl in der Gemeinde wie in der Gesellschaft, und wurde verfolgt, weil er unter bestimmten Umständen die Frommen seiner Zeit herausgefordert hatte. Er sitzt in Rom gefangen und bittet Gott, dass diese Lage zum Fortschritt des Evangeliums Christi beitragen möchte. Diese Einstellung von Paulus ist schon beeindruckend. Er möchte ganz praktisch seine Lehre in den alltäglichen Beziehungen, in Familie, Gemeinde und Gesellschaft mitteilen. Dann schließt er den Kolosserbrief mit einer Reihe von persönlichen und liebevollen Grüßen an seine Brüder in Christus ab, und zwar: Tychikus wird euch alles über mich mitteilen. Er ist ein geliebter Bruder, ein treuer Diener und Mitarbeiter in der Sache des Herrn. Ich sende ihn euch mit der Absicht, euch über alles zu unterrichten, was sich bei uns abspielt, und dass er eure Herzen stärkt. Er geht in Begleitung des treuen und geliebten Bruders Onesimus, der einer der euren ist. Sie werden euch alles über die hiesige Lage berichten. Paulus möchte mit seinen durch Tychikus und Onesimus übermittelten Nachrichten die Herzen der Kolosser stärken und erfreuen und fährt fort: Aristarchus, mein Genosse in der Gefangenschaft, lässt euch grüßen, ebenso wie Markus, der Vetter von Barnabas. Wir erinnern uns sicher, dass dieser Markus der Johannes Markus ist, der auch das zweite Evangelium geschrieben hat. Ihr habt über Markus Anweisungen bekommen, und sollte er euch besuchen, dann nehmt ihn auf. Jesus Justus lässt euch auch grüßen. Dies sind die einzigen aus der Beschneidung unter meinen Mitarbeitern für das Reich Gottes. Sie ermutigen mich immer wieder. Danach erwähnt Paulus Epaphras. Epaphras, einer der euren und Diener Christi Jesu, lässt ebenfalls grüßen. Er setzt sich ständig für euch im Gebet ein. Ich bezeuge, dass er sich sehr für euch einsetzt, sowie auch für die aus Laodicea und Hierapolis. Dann folgt eine seltene Angabe über Lukas, dem Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte. Hier teilt uns Paulus mit, dass Lukas Arzt war. Zusammen mit Lukas erscheint noch Demas, den Paulus auch grüßen lässt. Vers 14. Lukas, der geliebte Arzt, und Demas lassen grüßen. Leider erfahren wir später, dass Demas Paulus und das Evangelium verlassen hat. Weiter sagt Paulus: Grüßt die Brüder aus Laodicea, sowie auch Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Es fällt auf, wie Paulus wieder einmal die Bedeutung der einzelnen Personen betont, indem er sie mit Namen nennt und sie in seinen Lehrschriften beachtet. Es kann einen überraschen, dass dieser Paulus, der Irrlehren bekämpft, hohe Theologie und Lehre pflegt, Anleitungen zum Leben in Gemeinde und Familie, bei der Arbeit und in der Gesellschaft liefert, ein so liebevolles Herz besitzt, dass er einen großen Abschnitt des 4. Kapitels dazu verwendet, persönlich an so viele geliebte Brüder und Schwestern in Christus Jesus zu denken. Wie schön ist das doch und wie großartig ausgeglichen. Abschließend sagt er dann: Nachdem dieser Brief unter euch gelesen worden ist, sorgt dafür, dass er auch bei den Laodizeern gelesen wird und dass ihr auch den Brief an Laodicea lest. Möglicherweise ein Hinweis auf den Epheserbrief. Sagt dem Archippus, kümmere dich darum, das Amt auszuführen, das du vom Herrn empfangen hast. Ganz zum Schluss unterzeichnet er dann noch den Brief. Ich, Paulus, schreibe diesen Gruß eigenhändig. Denkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Liebe Hörer, es ist doch herrlich, wie hier dieser echte Glaube des Apostels Paulus zum Vorschein kommt. Wenn wir uns nach diesem Beispiel für das Leben, seinen Lehren und Hinweisen richten, können wir wirklich ein siegreiches Christenleben in Familie, Gemeinde und Gesellschaft erwarten.
Bevor wir nun wieder einen Brief von Paulus auf unserer Bibelreise abschließen, geht es hier um Kolosser Kapitel 4. Es scheint doch, dass ein großer Unterschied zwischen einem amtlichen und formellen und einem echten praktischen Christentum in Familie und Gesellschaft besteht. Wie kommt das?
Nun ja, das ist allerdings entlang der Jahrhunderte immer wieder eine der großen Herausforderungen des Christentums gewesen. Was geschieht denn so oft? In gewissen Umfeldern, besonders in älteren christlichen Gemeinschaften, besteht eine gefährliche Neigung, das Christentum allzu sehr intellektuell zu prägen. Man beschäftigt sich dann mit schönen theologischen Auffassungen, oft zusammen mit Traditionen. Traditionen bestehen darin, dass man gewisse Praktiken einfach wiederholt, ohne über ihre Bedeutung nachzudenken. Man tut etwas, weil es immer so war, und damit ist Schluss. Andererseits beobachtet man in vielen jüngeren christlichen Gemeinden und Gruppen ein rein gefühlsmäßiges Christentum. Man ist erregt und richtet sich nach seinen Gefühlen. Zwischen diesen beiden ist nun ein vernünftiger Ausgleich nötig. Und was bieten uns darüber die Briefe des Apostels Paulus? Dass die Wahrheit des Christentums sich in der alltäglichen Pflege der christlichen Grundsätze äußert. Es genügt nicht, Jesus großartig intellektuell zu bewundern. Ebenso ist es nutzlos, jedes Mal Tränen zu vergießen, wenn man etwas über Gott oder Christus hört oder die Bibel liest. Was Gott von uns Tag für Tag erwartet, ist, dass wir die praktischen Grundsätze über unser Verhalten in der Familie und der Arbeitsstelle beachten und wie wir uns ethisch verhalten. Diese Grundsätze müssen neu betont werden. Dass diese ethische Haltung verkümmern kann, ist durchaus zu erwarten. Denn der Mensch ist nun mal ein Sünder, ist schwach, und wenn sich dann eine Menge Leute zusammentut, kommt es leichter vor, dass diese sich von dem entfernen, was Gott wünscht. Wir müssen neu die Ethik des Evangeliums pflegen und die Lehren der Heiligen Schrift beachten.
Wenn nun Paulus hier die Praxis betont, worum geht es denn grundsätzlich bei diesen Hinweisen an die Familienglieder?
Also die hier erwähnten Grundsätze, nämlich ihr Frauen unterordnet euch euren Männern, ihr Männer liebe ein jeder seine Frau, ihr Kinder gehorcht in allem euren Eltern, ihr Eltern verärgert nicht eure Kinder, sind letztlich Uneigennützigkeit. Das bedeutet, den anderen wichtiger als sich selbst zu nehmen. Wenn die Frau erwartet, dass sich alles um sie dreht, dann gibt es ständig Spannungen mit dem Mann. Stellt sie aber den Mann vorne an, dann ändert sich das. Wenn der Mann sich als Befehlshaber aufspielt und Schluss, verliert er seinen Bezug zur Bibel. Warum? Weil er seine Frau so lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, indem er ihr die erste Stellung einräumt. Das Gleiche geschieht mit den Kindern. Wenn die Kinder rebellieren und Dinge fordern, ohne zu verstehen, dass Gott ihnen befiehlt, ihren Eltern zu gehorchen, dann entstehen daraus allerhand Nöte. Stellen die Kinder aber die Eltern an erste Stelle, ändert sich das. Ebenso seitens der Eltern. Wenn sie für sich selbst die Mitte beanspruchen, werden sie ernste Schwierigkeiten mit ihren Kindern haben. Wenn sie zu hart anpacken und ihre Kinder verärgern und sie entmutigen, dann stellen sie das Kind nicht an erste Stelle. Wir laufen immer Gefahr, unseren eigenen Vorteil zu suchen und nicht den der anderen. Deshalb ist die Selbstverleugnung so wichtig. Und weiter ist dann hier das weitere Kennzeichen des Christentums zu erwähnen, nämlich die Liebe. Liebe bedeutet eine echte Sorge um das Wohlergehen der anderen. Das ist es, was Gott uns gegenüber getan hat und was wir auch in unserer eigenen Familie verwirklichen sollen.
Nun scheint hier Paulus aber einen Gegensatz auszusprechen. Sklaven und Herren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Kann man denn Religion und Arbeit miteinander vermischen? Sind das nicht zwei verschiedene Dinge?
Gut, dass du das fragst, denn darum geht es. Was verstehen denn die Leute unter Christentum, Glauben an Gott und Religion? Viele Leute meinen, Religion sei eine Art emotioneller Zuckerwatte, zu der man Zugang hat. Dann schließt man die Augen, lutscht an den Zähnen, erhebt die Hände, wackelt mit dem Stuhl, erfährt etwas und meint, das sei Glaube. Andere wieder verstehen Glaube als etwas rein Beschauliches und folgen irgendeiner Tradition, ohne sich etwas dabei zu denken. Die Bibel ist aber das Wort Gottes und greift tief in unseren Alltag ein. Wie können wir eine bessere Gesellschaft erreichen? Wie können die Leute sich verstehen? Wie kann man die Kriminalität, den Analphabetismus, die tiefen sozialen Nöte mindern, wenn die Leute nicht das umsetzen, was sie von Christus aus der Bibel gelernt haben? So ist Arbeit also eine durchaus geistliche Angelegenheit. Wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht von der christlichen Liebe und der Selbstverleugnung bestimmt werden, die Christus uns gelehrt hat, dann wird es ganz gewiss Schwierigkeiten und Nöte geben. Man redet kaum darüber, aber verschiedene Länder weltweit haben Bedeutendes in ihren sozialen Beziehungen und in ihrer Entwicklung erreicht, weil ihr Erfolg an vielen biblischen Grundsätzen ausgerichtet war.
Und übrigens, Arbeit und Mühe, wer hier Mühe machte, war doch der Apostel Paulus selbst. Ist er wieder einmal gefangen? Stimmt das?
Also, Paulus war ja nun schon ausreichend oft gefangen und wir wollen ihn nicht noch einmal in ein Gefängnis setzen, denn darauf kommt es nicht an. Lasst uns das hier noch einmal verstehen. Wir haben bei der Betrachtung des Epheserbriefes über den Gefangenen Paulus geredet und Paulus befindet sich nach wie vor dort. Er ist in Rom in Hausarrest und bringt dort circa 2 Jahre zu. Unter diesen Umständen schreibt Paulus den Brief an die Kolosser, an die Epheser, an Philemon und höchstwahrscheinlich auch den an die Philipper. Beim Philipperbrief besteht noch ein kleiner Zweifel, ob er aus der gleichen Gefangenschaft stammt oder ob er vielleicht von Caesarea oder Ephesus ausgeschrieben wurde. Es ist aber sehr gut möglich, dass es sich auch um die Gefangenschaft in Rom handelte, wie sie am Ende der Apostelgeschichte beschrieben wird.
Wie soll man nun die Aussage von Paulus in Kolosser 4, Vers 5 verstehen? Nützt aufs Beste alle Gelegenheiten. Redet er da von einem Ausverkauf oder etwas Ähnlichem?
Nun ja, natürlich nicht. Darum geht es ja auf keinen Fall. Paulus sagt am Anfang von Vers 4, betet, dass ich offen reden kann, wie es meine Aufgabe ist, nämlich Christus zu predigen. Seid weise gegenüber den Außenstehenden und nützt aufs Beste alle Gelegenheiten. Das ist keine Gelegenheit zu verreisen oder etwas Nettes zu kaufen. Es ist die Gelegenheit, das Geheimnis Christi zu verkünden. Da wir also wissen, dass dies das Wichtigste ist, was wir zu tun haben, sollten alle Gelegenheiten, Christus zu verkünden, wahrgenommen werden.
Weiter sagt nun der Apostel, dass unsere Rede angenehm und mit Salz gewürzt sein soll. Erklär uns doch mal bitte dieses Rezept.
Nun ja, warum sollte das Wort mit Salz gewürzt werden? Weil jedermann weiß, dass eine Speise ohne Salz schal und unangenehm schmeckt. Wenn sie aber gut gewürzt und gesalzen ist, wird sie schmackhaft. So ist also ein mit Salz gewürztes Wort angenehm. Nun aber Achtung, denn er sagt in Vers 6, eure Rede sei allezeit angenehm und mit Salz gewürzt. Das heißt, schmackhaft und angemessen, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden zu antworten habt. Wenn manche Leute evangelisieren und von Christus reden, packen sie so hart an und reden so viel Unbrauchbares, dass dabei gar kein Salz vorhanden ist oder gleich das ganze Salzfass auf das Wort geschüttet wird, so dass man damit die Leute eher verscheucht, als ihnen zu helfen, Christus zu verstehen. Man muss schon angenehm reden, damit der Mensch Lust bekommt, mehr zu hören.
Thank you. da läuft einem nun das Wasser im Mund zusammen, oder? Und um nun weiter zu hören, bitte dranbleiben. Nun kommt die Anwendung für uns.
Heute haben wir auf der Bibelreise unsere Betrachtung des Briefes von Paulus an die Kolosser abgeschlossen. Unser Thema über den Abschluss von Kapitel 3 und dann Kapitel 4 lautete Familie, Gemeinde und Gesellschaft. Liebe Hörer, hier hatten wir echte biblische Lehre vor uns und dabei wiegt besonders, wie ausgeglichen der Apostel Paulus über die verschiedenen bedeutenden Bereiche des christlichen Lebens redet. Wir lernen hier, dass das Christentum des Neuen Testamentes tatsächlich ausgeglichen ist. Man muss sich die Lehre aneignen, um das Wort umzusetzen, die Brüder und Schwestern lieben und ein geheiligtes Herz pflegen.
Hier schließt das Programm der Bibelreise. Vielen Dank, liebe Hörer, für die Aufmerksamkeit und Zuneigung. Wir bereiten schon eine neue Reihe vor.